Das Witzige war, wir kommen an die Grenze und ein bisschen bei den Araber raus sozusagen. Da war so ein Grenzbeamter, so ein Schwarzer, richtig schön mit dem strahlenden Lächeln und hat mich dann gefragt, ja, da sind wir verheiratet. Damals hat ja jeder behauptet, man ist verheiratet. Waren wir natürlich nicht, aber war ja wurscht. Und dann hat er mich gleich gefragt, ja, wie viele Kinder ich denn habe. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe noch keine Kinder. Da hat er gesagt, was, du hast keine Kinder? Also da musst du den Typen da, der jetzt da mit dir fährt, den musst du jetzt gleich dampfen. Also den musst du jetzt gleich hier im Staub da lassen. Du musst jetzt mich mitnehmen, ich mache dir schöne Kinder. Ja. Und das war okay. für mich so ein Augenöffner, so nach dem Motto, also die haben ja einen ganz anderen Humor als die ganzen Araber, ja. Und wir hatten für unseren Freund im LKW, der wollte gerne ein Schweißgerät haben bei sich unten in Tansania, hatten wir ein Schweißgerät dabei. Und da hat er mit den Batterien und dem Schweißgerät diesen Isuzu wieder zusammengeschweißt. In einem Tag oder in zwei Tagen. Und dann konnten wir wieder weiterfahren. Der musste natürlich hin, und wir hatten auch so Eisenplatten dabei und so ein bisschen Material. Dann haben wir irgendwo in der Wüste haben sie dann so einen Teeträger gefunden, so einen alten. Dann haben sie den Teeträger dort zerflext mit ihren Badelatschen und ihren Sonnenbrillen. Und dann, dass wenn dir das Auto umgefallen ist, kann er auf einen draufgefallen sein, der dann in dieser Pütze ertrunken ist und den haben sie erst dann später rausgefischt oder sowas. Ja. Also dein Auto wird grundsätzlich beschlagnahmt. Selbst wie das Auto beschlagnahmt worden ist, habe ich auf der Polizeistation in diesem Wrack habe ich eine Plane drüber gemacht. Mit dem schiefen Dach habe ich in dem Wrack im Prinzip mit allen Scheiben kaputt mit dieser Plane drüber in meinem Auto geschlagen. Ich hätte nie das Auto auf dieser Polizeistation allein gelassen. Es wäre leer gewesen hinterher.
Moin, grüß Gott, grüezi und hallo, liebe Afrika-Fans, Globetrotter und Abenteuerreisende. Ich begrüße euch zur 70. Folge eures Lieblingspodcasts Landy und Leuchte. Wow, 70 Folgen in, ja, circa, ich glaube, 3,5 Jahren. Oh, wow. Okay, ich bin's immer noch, euer Rainer Schuler alias die Landratte. Heute habe ich eine direkte Leitung nach Südafrika. Meine Gästin sitzt gerade auf einer Farm im Städtchen Sanin, oben in den Bergen im Nordosten des Landes. Und schläft natürlich trotzdem in ihrem Auto. Denn das Auto ist seit 23 Jahren ihr Zuhause. Es ist Lilly Mixig, bekannt als Lilly2Go. YouTube-Star, Afrika-Spezialistin und lebender Beweis dafür, dass ein halbes Jahr mal kurz durch Afrika unbemerkt zu einem Lebensprojekt werden kann. Wie ein schrecklicher Bustour-Ausflug nach Marokko in den 70ern. Ein klatschnasser Land Rover Serie 3 und ein Grenzbeamter mit direkten Heiratsabsichten alles ins Rollen brachte. Wie man mit einem gewöhnlichen Kugelschreiber ein abgelaufenes Visum verlängert und damit seelenruhig durch den Sudan fährt. Und warum aus einem billigen alten Toyota, der nur für ein halbes Jahr gedacht war, heute noch nach 23 Jahren Lillys einziges Zuhause ist. Das wird sie uns gleich selbst erzählen. Also Leute, holt euch jetzt noch schnell einen Amarula aus dem Kühlschrank. Macht es euch am Lavafeuer bequem und genießt den Campfire Talk to go. Denn dieser südafrikanische Sahnelikör ist genau unverwechselbar und unvergesslich wie Lilly selbst. Und wenn ihr den Geschmack noch nicht kennt, ein Schluck und ihr wisst sofort, warum Afrika süchtig machen kann. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Vergnügen mit der 70. Folge und einer Frau, die vom Land Rover über den Expeditions-LKW bis zum orangenen Toyota einfach immer weitergefahren ist. Vorwärts, immer vorwärts. Hallo, liebe Freunde des Podcasts, Landy und Leute. Wir treffen uns heute wieder am Lagerfeuer. Und heute habe ich eine Direktleitung nach Afrika, nach Südafrika. Ich begrüße erstmal die Lilly Mixig, oder? Ist richtig, oder?
Mixig.
Lilly, wie geht's dir?
Lilly Mixig, wie mixe ich mir noch einen Drink oder nicht?
Ja, das ist doch ein schöner Auftakt. Lilly, wie geht's dir? Wie sind wir zusammengekommen? Müssen wir uns gleich mal unterhalten. Aber fangen wir erstmal mit an. Wo bist du gerade?
Was machst du gerade, außer Podcasten?
Ja, okay. Bei mir ist jetzt ja, na gut, es ist so ähnlich wie bei dir, gell? Bei mir ist es jetzt 7:30 vorbei. Ich bin in Südafrika.
Ja.
Ich bin in Tzaneen. Das ist ein bisschen in den Bergen. Ich war bis vor kurzem ja längere Zeit im Krügerpark. Jetzt bin ich in Tzaneen bei einer Freundin auf einer Farm. Das liegt so ein bisschen in den Bergen. Das ist sehr, eigentlich eine sehr schöne Gegend hier. Es regnet nur im Moment ein bisschen, aber ansonsten ist das hier ein sehr beliebtes Touristenziel. Hier gibt es auch einen kleinen deutschen Ort, der heißt Henertsburg. Da gibt es, es ist so eine kleine, wie so eine kleine Künstlerstadt. Da wohnen auch viele Deutsche. Ja, und es ist ganz nett hier. Also, wie gesagt, aber ich bin auf einer Farm bei einer Freundin und verbringe hier ein paar Tage.
Sehr gut. Klasse. Ich hole uns und vor allen Dingen die Zuschauer noch mal ein bisschen ab, wie wir uns kennengelernt haben. Ne? Also die Heidi Metzmeier, die war auch mal bei mir zu Gast, eine Autorin, unter anderem macht noch andere Sachen, aber hat auch ein Buch geschrieben. Da ging es ums Reisen und da hat sie 5 interessante Ladies, sage ich jetzt mal, zusammengetrommelt, die dort über ihr Leben kurz berichtet haben. Und wie gesagt, die Heidi war bei mir im Podcast, hat auch von dir erzählt. Dann habe ich ein bisschen rumrecherchiert, das ist schon sehr lange her, oder bestimmt schon an die 2 Jahre, dass wir uns dann kennengelernt haben, haben auch ein bisschen telefoniert und so weiter. Hat oft nicht wirklich gut geklappt, ne? Die Internetverbindung war oft nicht so gut, weil du halt dauernd unterwegs bist, ja, in fernen Ländern. Aber nichtsdestotrotz, es gibt von dir ein wunderbares Video, also ganz viele Videos gibt es bei dir von YouTube, aber eben eines, wo du auch naja, in eine brenzlige Situation kommst, du kippst mit deinem Auto um und das ist, glaube ich, 2,5 Millionen Mal geklickt worden und deshalb werden dich auch viele Leute kennen. Ja, Lily to go, oder? Ist das so dein Künstlername, jetzt bald gesagt? Damit hole ich hoffentlich jetzt den einen oder anderen Zuhörer auch ab und dann hat vielleicht auch der ein oder andere ein Gesicht vor Augen von dir und da möchte ich jetzt mal anfangen. Wie bist du zu dieser Reise gekommen, zu diesen vielen Reisen? Was hat dich damals, vor vielen Jahren, du bist nun mal schon ein bisschen älter, dazu animiert, einfach nach Afrika dich aufzumachen?
Was hat mich animiert, mit nach Afrika aufzumachen? Du, eigentlich war das so, ich habe angefangen zu reisen in den 70er Jahren, Ende der 70er Jahre. Und wir sind damals, waren wir noch mit dem VW Käfer unterwegs, dann später mit dem Opel Ascona. Und da sind wir in Spanien auf Campingurlaub gefahren. Und da haben dann sind wir in Tarifa unten angelangt und dann haben wir uns entschlossen, jetzt machen wir das wie alle anderen Touris auch. Jetzt buchen wir da so eine Bustour nach Marokko. Und da haben wir so eine Bustour gebucht und das war eigentlich ganz furchtbar. Aber irgendwie hat mich da wohl der afrikanische Bug oder das Afrika-Virus erwischt. Und dann haben wir beschlossen, also wir müssen da mehr sehen von dem afrikanischen Kontinent. Dann war natürlich die Frage, jetzt hat er gerade praktisch einen fast neuen Opel Ascona gehabt. Einen schönen orangen Opel Ascona. Ich habe ja jetzt auch ein oranges Auto, aber die beiden haben nichts miteinander zu tun. Also er hat einen schönen orangen, glänzenden Opel Ascona gehabt und da habe ich gesagt, also hör mal her, mit dem Ascona, da können wir nicht nach Marokko. Du siehst ja, wie die Leute hier umgehen, die touchen das Auto an und du regst dich ja so schon über jeden Kratzer auf, der ans Auto kommt. Also, da müssen wir uns irgendwie ein anständiges Auto kaufen. Also das, mit dem Auto können wir das nicht machen. Und so
robustes wahrscheinlich.
Ja, und so kam dann die Idee, kam dann, im Grunde genommen gab es ja nur 2 Autos, es gab ja nur Toyota Land Cruiser oder den Land Rover. Und irgendwie, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, warum wir genau auf den Land Rover gekommen sind, aber ich glaube, der Grund war, dass der Land Rover einfach einfacher zu kriegen war. Wir haben dann, war damals Ende der 70er Jahre alles nicht so einfach. Wir haben damals einen Grauimport aus Schweden gekauft. Nagelneu. Und Das war ganz witzig. Der hatte nur für die Scheinwerfer eine Waschanlage, weißt du? Da hat es nicht nur die Windschutzscheibe eine Waschanlage gehabt, sondern die Scheinwerfer auch, weil er ja eben aus Schweden
Vielleicht auch da nochmal, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein Bild vor Augen haben. Das ist also eine Serie 3 gewesen. Ja, also genau. Der wirkliche Ursprung, ja, also Defender war noch weit weg. Die Marke hieß Rover und dann gab es das Modell Land Rover. Ne, heute heißt ja die ganze Marke Land Rover. Also das ist einfach nur der Kleid, aber ne, also aus unserer Sicht heute ein wirklicher Oldtimer, allerdings mit schwedischem Luxus, oder? Dann.
Mit schwedischem Luxus. Der hatte irgendwie, er hatte auf jeden Fall eine Scheibenwaschanlage für die Scheinwerfer. Und er hat den Anschluss für eine Sitzheizung, das weiß ich auch noch. Also auf jeden Fall, das war ein 109er. Ein ganz einfacher 109er, Serie 3. Und das Witzige war, er hatte drei zur Auswahl. Zwei weiße und einen blauen. Und wie er dann bei dem Händler angekommen ist, der war da irgendwo oben in Bremen. Wir haben damals ja in München gewohnt. Und als er dann bei dem Händler angekommen ist, da waren die zwei weißen schon weg und da war nur noch der blaue über.
Ja.
Und da hat er mich dann ganz enttäuscht angerufen und hat gesagt, du, der Lack von dem Blauen, der ist jetzt schon so dumpf und so matt. Und der schaut jetzt schon zerkratzt aus. Ja, also ich weiß nicht, also dann habe ich gesagt, naja gut, ist ja wurscht, der wird das so, der schaut dann eh anders aus. Jetzt nehmen wir halt den Blauen. Wir haben uns natürlich auf den Weißen, aber nehmen wir halt den Blauen, dann haben wir halt einen Blauen. Und dann ist er von Bremen im strömenden Regen runtergefahren nach München und kam an und war völlig durchnässt, weil das Auto natürlich nicht dicht war. Ja, also ich meine, bei Land Rover hat ja noch damals niemand Wert auf Spaltmaße gelegt, auf jeden Fall. Ja. Kam er an und hat gesagt, unmöglich, das Auto gebe ich zurück. Es regnet überall rein. Ich habe einen nassen Fußraum, ich bin überall nass, das Auto regnet überall rein. Ja. Naja, also auf jeden Fall hat man das Auto dann, und dann sind wir zu unserem Land Rover Club eingetreten, dann sind wir zu unserem ersten Clubtreffen in Harz gefahren, mit dem, den kennen bestimmt auch noch die Land Rover Fahrer, mit dem Alten, zu dem Emanuel Ebner, der ja jetzt schon auch lange tot ist.
Ja.
Und der Emanuel, der hat da damals diese Land Rover Treffen im Harz veranstaltet. Na, dann sind wir da hingekommen und das erste natürlich, er sich beschwert, scheiß Auto, der ist total undicht, schau doch mal den Lack an, der ist total dumpf, und dann ist er noch undicht und es regnet rein. Ja, und was hat der Emanuel gemacht? Er hat gesagt, undicht, ach, das haben wir gleich. Hat die Tür genommen vom Land Rover, die Fahrertür, und hat die einfach so bis sein Knie gebrochen. Und dann hat er gesagt, ja, und jetzt macht die Tür zu, jetzt ist sie dicht. Ja. So hat man das repariert, ja.
Okay, klasse.
Und das war natürlich für einen Akademiker, der noch vorher noch nie ein Auto angefasst hatte, der einen Opel Ascona, einen glänzenden, den man schön polieren konnte, gefahren hat, für den war das natürlich ein völliges Unding, okay. Ja.
Ja. Okay, ja. Gut. Und dann habt ihr damit auch die erste Afrika-Tour mal gemacht, oder wie?
Oder ja, genau, Europa dann sind wir, glaube ich, Ende 78 oder Anfang 79, weiß nicht mehr. Also auf jeden Fall sind wir dann 79 damit nach Marokko gefahren und haben uns dann schön langsam an das Auto gewöhnt, haben den dann, ja, wie man das so macht, ausgerüstet, Dachgepäckträger, kam dann auch eins zum anderen. Später hatten wir Dachgetreiber, dann hatten wir Zusatztanks in den Kotflügeln. Er hat den dann ausgebaut, Innenausbau gemacht, sodass wir hinten die Fenster vergittert, dass wir im Auto schlafen konnten. Hat halt so einen Wassertank eingebaut und ein kleines Waschbecken an die Seite. Und ja, wie man halt so ein Auto dann so rudimentär ausbaut. Und damit sind wir dann auf unsere Marokko-Reise gefahren für 6 Wochen. Dann war eigentlich klar, dass wir weitermachen. Und dann war ja damals so, da Ende der 70er, Anfang der 80er, es gab ja eigentlich nur 2 Routen. Also entweder du bist die Hippie-Route gefahren über Afghanistan und Pakistan nach Indien, Oder ja. Du bist südlich gefahren in die Sahara. Und deswegen war dann gleich unser nächstes Ziel, nachdem wir dann Marokko durch hatten, war dann gleich Anfang der 80er unser nächstes Ziel, die Sahara. Dann sind wir gleich im darauffolgenden Urlaub, wenn wir wieder eins zusammen hatten, anderthalb Jahre später oder so. Wir mussten ja auch immer Jahresurlaube zusammenlegen und lauter so ein Zeug. Und dann sind wir nach Algerien. Und sind praktisch mit dem Land Rover, haben wir dann von eins von den Häfen, ich weiß mal genauer, aber musste ich nachgucken auf meinen Dias, von Marseille oder von weiß nicht mehr wo. Also wir sind aus Frankreich oder so, sind wir dann praktisch rüber nach Algier oder wir sind nach Tunesien und dann rüberfahren nach Algerien, weiß ich nicht mehr so genau. Muss ich nachgucken, aber ist ja auch egal, auf jeden Fall war das nächste Ziel dann einfach Sahara. Und das haben wir dann mehrere Jahre lang gemacht. Also wir waren dann 3-4 Jahre lang immer 3 oder 4 Mal immer in der Sahara und haben uns immer weiter vorgetastet. Dann waren wir Algerien, dann waren wir Mali. Das nächste Mal, dann mussten wir aus Mali ja wieder zurück und dann haben wir irgendwann mal 3 Monate zusammengekriegt und dann haben wir gesagt, na, jetzt fahren wir weiter, jetzt fahren wir bis nach an die Küste runter, an die westafrikanische Küste. Dann sind wir bis nach Togo gefahren und wieder zurück, was man heute so schafft in der Zeit. Und mein einschneidendes Erlebnis, den ich auch gleich dazu sagen, das war eigentlich das, ich habe es nicht so mit den arabischen Ländern. Bin ich ganz ehrlich, muss da auch nicht unbedingt hin oder nicht mehr. Ja. Das Witzige war, wir kommen an die Grenze, entweder in Niger, muss er eigentlich nach Mali gewesen. Entweder Mali oder Niger, ich kann mich nicht mehr erinnern. Also von Algerien aus kommen wir an die Grenze und dann bist du bei den Arabern raus sozusagen und dann kommst du an die Grenze und da war so ein Grenzbeamter, so ein Schwarzer, richtig schön mit dem strahlenden Lächeln und hat mich dann gefragt, da sind wir verheiratet. Damals hat ja jeder behauptet, man ist verheiratet. War man natürlich nicht, aber war ja wurscht. Und dann hat er mich gleich gefragt, ja, wie viele Kinder ich denn habe. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe noch keine Kinder. Und dann hat er gesagt, was, du hast keine Kinder? Also da musst du den Typen da, der jetzt da mit dir fährt, den musst du jetzt gleich dampfen. Also den musst du jetzt gleich hier im Staub da lassen. Du musst jetzt mich mitnehmen. Ich mache dir schöne Kinder. Ja. Und das war für mich so ein Augenöffner, so nach dem Motto, also die haben ja einen ganz anderen Humor als die ganzen Araber, ja.
Ja, schön,
also
klasse.
Das war dann für mich so das, ach ja, jetzt komme ich irgendwie ins richtige Afrika, jetzt bin ich an der richtigen Stelle.
Ja, okay. Und das war immer noch mit dem gleichen Auto. Habt ihr euch dann noch weiterhin verändert, vergrößert, was das Fahrzeug betraf?
Nein, wir sind unsere ganze Zeit, die wir zusammen waren, war immer mit dem Land Rover. Er wurde dann auch ein richtiger Land Rover-Fan. Er ist dann auch mal nach England gefahren, nach England auf die Land Rover-Treffen. Wir sind sowieso jedes Jahr da auf die Land Rover-Treffen oder auf mehrere gefahren. Wir mussten dann nur, ich habe dann irgendwann mal Abitur noch gemacht. Und da konnte ich nicht mehr um die Weihnachts- oder Osterzeit Urlaub nehmen, weil ich habe Ganztagsschule gemacht, Kolleg, und hatte nur die Sommerferien.
Okay,
und dann mussten wir in den Sommerferien und in den Sommerferien Sahara und 6 Wochen, das war eigentlich auch immer zu kurz. Und dann, das war dann unsere Rucksackreisezeit. Da waren wir dann die 3 Jahre lang oder 3 Mal hintereinander, waren wir dann in Asien Backpacking. Und auch da habe ich dann gemerkt, also Backpacking, das ist nicht meins. Ich hasse das. Ein Rucksack und jeden Tag auspacken und Rucksack und immer hin und her schleppen und es ist heiß. Und du kannst auch nicht, du fährst an den schönsten Stränden vorbei mit diesem Überlandbus, aber du kannst nicht einfach mal sagen, jetzt halte ich da an oder will da anhalten oder will da aussteigen. Und selbst wenn ich sage, ich will da aussteigen, kann ich erst mal 3 Kilometer zu Fuß laufen durch die Hitze, bevor ich da irgendwo bin. Ja, das war einfach nicht meins. Auf jeden Fall.
Okay.
Und dann nach dieser Rucksackreisezeit und ich dann mein Abitur hatte und wir dann frei waren, im Grunde genommen auch beruflich frei, da haben wir uns dann entschlossen, wir hauen jetzt alles in den Sack und fahren für längere Zeit. Open End sozusagen.
Aha.
Und dann sind wir mit dem Land Rover 3 Jahre unterwegs gewesen. Dann sind wir praktisch von Nordafrika runter nach Südafrika, haben in Südafrika einige Runden gedreht und sind dann praktisch wieder zurück von Südafrika wieder in Norden, dann über Ägypten, Sudan, Ägypten wieder hoch und waren 3 Jahre unterwegs. Und dann hat uns sowieso der Afrika-Virus gepackt, denn dann sind wir zurück. Wir hatten uns damals schon in Südafrika erkundigt mit Arbeiten und es war halt schon ein bisschen, das war so die Endphase von dem ganzen Apartheid und neue Regierung und Übergang von weiße Regierung auf schwarze Regierung. Und es war schon etwas, also uns war klar, dass man dort auch im Grunde genommen viel arbeiten muss. Und uns war klar, dass man auch, selbst wenn man dort zu arbeiten anfängt, es ähnlich ist halt wie in Deutschland, dass du erstmal klein anfangen musst. Ja, du kriegst jetzt nicht gleich ein super Gehalt. Du musst dich auch erst beweisen. Und das war dann für uns so, wir hatten ein bisschen Bedenken, weil er hätte in Deutschland viel mehr Geld verdienen können. Aber trotzdem, wir sind dann zurück nach Deutschland. Ich habe sofort wieder einen Job gefunden, weil ich bin ja pharmazeutisch-technische Assistentin. Das ist damals, wie ich jung war, ja ein Beruf mit einer hohen Fluktuation. Da hast du eigentlich immer wieder einen Job gefunden. Ich habe ja auch öfters gekündigt, wenn ich keinen langen Urlaub gekriegt habe, keine 3 Monate gekriegt habe, habe ich gekündigt und habe mir hinterher wieder einen neuen Job gesucht. Und ich habe dann auch sofort, wie wir wieder zurück nachgekommen sind nach 3 Jahren, habe auch sofort wieder einen Job gefunden. Und habe dann sozusagen eine Urlaubsvertretung gemacht oder eine Schwangerschaftsvertretung für ein halbes Jahr. Und er hat nichts gefunden. Er hat dann immer versucht, irgendeinen Job zu finden, der dich aussendet. Weißt aber, du kommst ja auch als Newcomer und wer sendet dich dann gleich ins Ausland oder gleich irgendwie auf einen Job nach Afrika? Niemand. Ja, und dann hat er gesagt, nee, da habe ich keine Lust. Ich habe jetzt keine Lust, hier nur in Deutschland 2-3 Jahre lang hinzuarbeiten, bis ich dann irgendwie eine Aussendung kriege oder so. Entwicklungshilfe hatten wir auch keine Lust. Also von Entwicklungshilfe waren wir schon kuriert von dem, was wir alles unterwegs erlebt haben. Also es sollte schon, in Anführungsstrichen, das ist ja eigentlich unverschämt, das zu sagen, es sollte schon eine richtige Arbeit sein. Ja. Aber wie gesagt, wir wollten nicht in die Entwicklungshilfe gehen. Da waren wir schon kuriert. Und sind dann hat er gesagt, nee, jetzt hau ich in den Sack, nehme einfach mein Zeug und gehe nach Südafrika und fliege nach Südafrika und schau, ob ich da einfach mich so bewerben kann, so für einen Job. Ja. Und dann hat er wirklich 3 super Angebote gehabt und hat eins davon genommen. Und es war dann für uns klar, dass wir klein anfangen müssen. Und wir haben dann ein halbes, ich bin dann nachgeflogen nach irgendwie 2 Monaten, weil ich konnte natürlich nicht gleich kündigen, weil ich habe ja einen festen Arbeitsvertrag gehabt. Bin dann nachgekommen nach 2 oder 3 Monaten und dann haben wir erstmal House-Sitting gemacht, haben wir erstmal uns in verschiedenen Suburbs oder Vorstädten praktisch umgeguckt, was würde uns denn gefallen, wo würden wir denn gerne leben. Also wir sind nach Johannesburg gegangen. Und dann haben wir uns zum Schluss in so einem kleinen Künstlerviertel, ziemlich nah am Zentrum, haben wir uns dann so ein kleines viktorianisches Häuschen gemietet. Eigentlich ganz klein, geringe Miete, weil ich habe noch nicht gearbeitet. Er hat nicht wenig verdient, aber du kannst dir halt mit einem normalen Gehalt dort jetzt nicht unbedingt einen europäischen Lebensstandard leisten. Und sagen wir mal so, wir haben dann halt klein angefangen mit einem kleinen Häuschen und so weiter und haben dann unsere ganzen Möbel und unseren Landy nach Südafrika verschifft. Der kam dann im Container mit unseren ganzen Möbeln, weil wir ja praktisch offiziell ausgewandert sind und dann kam der Landy wieder kam er wieder runter, nur dann auf dem Seeweg. Ja, also über den Container. Ja. Und dann stand der Land Rover da auch wieder vor der Tür. Also. Und dann sind wir natürlich jetzt in der Zeit, wo wir da gewohnt haben, natürlich auch immer mit dem Land Rover, also praktisch haben wir dann immer unsere Wochenendausflüge gemacht, unsere Urlaube verbracht und so weiter und so fort. Und die ganzen 13 Jahre im Grunde genommen, die wir zusammen waren, war dann praktisch immer der Land Rover unser Begleiter. Sozusagen.
Okay. Ja. Und dann, du hast es schon angedeutet, ist es etwas anders gekommen. Ihr habt euch getrennt. Was ist dann passiert danach?
Ja, wir haben uns getrennt. Es war so, ich glaube, wir hatten oder sagen wir mal so, wir hatten verschiedene Vorstellungen. Er wollte gern Karriere machen, hat es auch geschafft. Mhm. Er hat sofort Karriere gemacht. Also sein Gehalt hat sich nach 3 Monaten verdreifacht, nach einem Jahr verfünffacht. Also es war wirklich Wahnsinn, ja, wie du dort auch Karriere machen kannst, wenn du arbeitest. Und das war eben diese Umbruchszeit. Weißt du, damals in dieser Umbruchszeit, da wollte keiner mit den Einheimischen, mit den Schwarzen zusammenarbeiten. Und wir hatten ja eigentlich kein Problem, damit zu arbeiten. Oder er hatte auch kein Problem. Und damals musste Südafrika auch alles umstellen, weil die waren dann ja nicht mehr der verpönte Apartheid-Staat, sondern die wollten sich ja jetzt in die African Community integrieren. Das heißt, die mussten alles umstellen. Der war in der Telekommunikation tätig. Der musste das Radar, das gesamte Küstenradar umgestellt werden. Also es muss angepasst werden an die ganzen, was ich in Mosambik, überall im Grunde genommen musste das, ist er dann auch rumgereist. Und das wollten die damaligen Südafrikaner. Die hatten da ein bisschen Bedenken, Angst, ja, vor den Ländern außerhalb. Aber wir sind ja durch alle Länder gereist und hatten da praktisch keine Berührungsschwierigkeiten. Und das hat ihm unheimlich geholfen. Also die Karriere ging steil bergauf, aber ich war nicht diejenige. Dieses Karrieregedudel da mit den Geschäftsleuten und dann feine Hotels und muss mit denen immer in irgendwelche Bars gehen und denen dort ins Hotel zum Essen einladen. Also das war mir nicht. Das war nicht meine Welt. Ja. Und dann habe ich die Leute, die dann immer aus Deutschland angereist sind, da seine Geschäftspartner, die habe ich dann zu mir eingeladen, nach Hause gesagt, nee, wenn die was wollen, dann können die bei uns zu Hause am Küchentisch machen Spaghetti Bolognese und fertig. Da könnt ihr auch reden, aber ich gehe da nicht irgendwo in so ein Hotel oder in ein Casino, das mag ich nicht. Ja? Und das haben wir dann gemacht und dann waren natürlich die Geschäftspartner auch völlig begeistert. Ach Mensch, Herr so und so, Herr Lehmann, Alter, so, wir haben so einen tollen Empfang, haben wir ja noch nie gehabt und so herzlich und Ihre Frau, ja, und dass die extra für uns gekocht hat und so. Ja, es war einfach nicht üblich, ja, und da hat man viele Dinge gemacht, die nicht üblich waren und dann ging das wirklich sehr gut, ja. Und, aber wie gesagt, der Beruf und das Geschäft und die Karriere ging immer vor. Und dann hatte ich einen Urlaub gebucht, damals auf eine relativ unbekannte Insel. Jetzt sehe ich von dieser Insel Fotos und Anzeigen. Da denke ich mir, ja, Herr, vor 30 Jahren hat niemand was von dieser Insel gehört. Die liegt nur außerhalb von Madagaskar. Die liegt also praktisch in der Mitte noch rüber nach Indien. Rodriguez heißt die. Und da hatte ich, wir haben damals ja viel getaucht, und da hatte ich einen Tauchurlaub gebucht nach Rodriguez. Und ja, 2 Wochen vorher abgesagt. Er kann nicht weg. Irgendein wichtiges Projekt und er kann nicht weg. Und dann war ich so sauer und habe gedacht, wenn das so weitergeht, also ich mag diese Art von Leben nicht und unsere Beziehung hat eh gekriselt. Und dann habe ich gesagt, nee, ich muss weg. Ich kann das nicht. Will ich nicht. Nein, dann bin ich zurück nach Deutschland. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge, muss ich sagen, weil ich habe dann da mittlerweile ja auch schon gearbeitet und habe dann ja auch schon das Arbeitsleben in Südafrika kennengelernt und mir war klar, dass ich mich als Frau da auch nicht so happy sein werde. Weißt du, ich war der Boss, ich habe eine Filiale geleitet. Das Einzige, was gut war, ich bin morgens mit der Sonnenbrille hin und abends mit der Sonnenbrille zurück. Ja, aber ich war der Boss, ich war für alles verantwortlich. Ja, man hat im Grunde genommen als Frau, auch ich speziell, ganz viel gearbeitet. Du hast aber nie das Geld verdient, was er verdient hat. Ich habe ja gesagt, der hat richtig Karriere gemacht. Hätte ich als Frau ja mir vielleicht auch erhofft, wäre vielleicht auch geklappt, aber ich habe ja nur 2 Jahre gearbeitet. Da hat's ja vielleicht noch nicht, wäre es dann vielleicht noch nicht so weit gewesen. Aber es war nicht mein Leben, hat mir nicht gefallen. Und du kriegst nur unheimlich wenig Urlaub, du kriegst ja nur 14 Tage, du kriegst sie nur über Weihnachten und Neujahr, wenn alle Urlaub machen. Dann kannst du dir schon vorstellen, du kannst auch nicht viel machen. Also dieser Tauchurlaub da über Weihnachten nach Rodriguez war schon eine Besonderheit, dass man da nur so ein abgelegenes Ding überhaupt gefunden hatte, ja.
Ja.
Die meisten sind ja, nee, Rodriguez liegt hinter Mauritius, hinter Mauritius. Die meisten sind ja nach Mauritius geflogen. Also das war ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin dann zurück nach Deutschland, habe dann im Grunde genommen meine alten Bekannten ja sozusagen aufgefrischt, die ich ja von vorher kam, und war dann auch gleich wieder im Grunde genommen in einer Beziehung mit einem alten Freund, einem alten Land Rover-Kollegen. Der hatte früher einen Land Rover nur aus der Zweier-Serie, weißt du, mit den innenliegenden Scheinwerfern.
Ja.
Ja. Und der hatte dann mittlerweile einen neueren Land Rover, und zwar den 110er. Ja. Und er hatte sich damals selbstständig gemacht, und um das Geld zu haben, um sich selbstständig zu machen, um das alles, die Firma aufzubauen, hat er eine Kabine draufgebaut, und um das Geld zu haben für die Firma, hat er dann den 110er mit dieser Kabine, so eine Kabine, wo man das Dach so hydraulisch hochfahren konnte. Das war ja damals auch schon eine Spezialität oder ein Spezialding. Hat er dann verkauft, um Geld zu haben, um Kapital zu haben. Und wir hatten dann heute keinen Geländewagen mehr. Lange Zeit kein Geländewagen mehr. Wir sind dann im Grunde genommen gleich, wir hatten so einen quasi Geländewagen, so ein bisschen so eine Art Kombi, aber so ein bisschen höher gelegten. Das war ein Simca Rancho, das war ganz, der sah kantig aus, der hat schon fast einem Land Rover geändert, ja, aber es war kein Land Rover. Und 4x4 hat er auch nicht gehabt. Wir sind in der Schweiz am Berg runtergefahren, und da sind wir nicht mehr hochgekommen, auch nicht im Rückwärtsgang, ja. Und da musste man, Gott sei Dank hatte dieser Hof, wo wir da ausgeholfen haben, Gott sei Dank hatte der Satellitentelefon, nicht. Ein Funk, die haben so Richtfunktelefone. Und da mussten wir den Bauern anrufen, dass er uns mit dem Traktor hochzieht. Das war natürlich eine Blamage hoch drei, ja. Und aber der Traum von meinem zweiten Ex, der ist ja jetzt auch ein Ex von meinem zweiten, das war dann ein LKW. Der wollte mit dem LKW in die Sahara fahren und Motorradtouren begleitet. Mann, und ich bin ja schon vorher durch die Sahara gefahren, habe das ja alles mitgekriegt von den ganzen Autoschieber und die ganzen die ganzen Sachen, die dann abgingen in der Sahara. Da habe ich gesagt, du, ehrlich, das war Ende der 90er Jahre, sind wir jetzt schon Mitte, Ende der 90er Jahre, habe ich gesagt, du, der Zug ist abgefahren. Da brauchst nicht einsteigen. Der Zug ist abgefahren. Das Autoschieben ist abgefahren, und hier Leute in die Sahara begleiten ist auch abgefahren. Das bringt nichts mehr. Und dann, er hatte ja eine Fahrzeugbaufirma gegründet. Und dann haben wir gesagt, nee, bleib bei dem, was du am besten kannst. Nicht Leute durch die Gegend chippern, sondern bleib bei dem, was du am besten kannst, Autos bauen. Und dann haben wir angefangen mit kleinen Geländewagen. Da haben wir so Hubdächer auf die oder so Aufklappdächer auf die Landcruiser gemacht und kleinere Sachen halt. Und dann haben wir gesagt, nee, aber wir hatten damals einen freien Mitarbeiter, der hat im LKW gewohnt, in der Magirus. Und der ist dann immer mit seinem ausgebauten Magirus bei uns auf dem Hof gefahren, hat die Woche über gearbeitet, und am Wochenende war er weg und hat sich irgendwo, wir waren damals in der Mitte von Deutschland, hat er sich da an reingestellt und hat dann ein schönes Wochenende verbracht. Und dann habe ich gesagt, Mensch, du, das ist doch eine Idee. Ein LKW ausbauen als Wohnung, ja, sowas wollen doch die Leute. Die wollen doch alle, das sind doch alles die Aussteiger. Die älteren Männer, die dann immer denken, ja, sie müssen jetzt nochmal ein neues Leben anfangen und jetzt müssen sie sich ihre Jungsträume erfüllen. Jetzt brauchen sie da so einen großen LKW. Und das Frauchen soll es ja bequem haben. Da muss da eine Mikrowelle und eine Waschmaschine und sonst was alles rein. Das ist doch der Trend der Zeit. Das ist doch der Zorn der Zeit. Lass uns das machen. Und dann haben wir auch den ersten Magirus, der hat dann die Magieren ersteigert bei der, wo war das nochmal? Das war, bin mir jetzt gar nicht mal sicher, bei der Bahn war das. Die Bahn hatte früher die Magieren.
Ja, das gab so Fahrsteigerungen, Bundeswehr, Post, Bahn, Alarm,
genau.
alten Fahrzeug, das Steiger damals, war das auch voll im Trend, sich da so ein altes Ding zu besorgen, ja. Okay.
Genau. Und der hatte eine Winde, die waren gut ausgestattet, weil die mussten ja die Oberleitungen reparieren, ja. Und da hatten wir den ersten, der war total verrostet, den haben wir dann wieder verkauft und dann den zweiten, der war dann gut. Und den haben wir dann aufgebaut, einen Koffer drauf gebaut und er hat damals, also wir waren ja zusammen, er war ja der Fahrzeugbauer, er hat dann die Koffer, die Kabine hinten aus Aluminium gebaut. Das hat ja auch keiner gemacht. Ja. Und viel Konkurrenz gab es damals auch nicht. Es gab Procap, Unicat, Actionmobil. Aber Actionmobil war damals schon schweineteuer. Und alle haben in GFK gebaut. Dürfen wir überhaupt Schleichwerbung machen? Ist ja egal, wurscht.
Wir müssen, auf jeden wir müssen. Fall,
auf, jeden Fall, auf jeden Fall haben die alle in GFK gebaut. Und er hat gesagt, hier so ein GFK ist so ein Kunststoffscheiß, das mache ich nicht. Also wenn, da baue ich hier eine Aluminiumkabine raus. Die Flugzeuge werden auch aus Aluminium gebaut, die werden auch alle zusammengenietet. Wir bauen auf Aluminium. Und das war eine Rarität. Und deswegen waren wir dann, sobald dieser LKW dann fertig war als Vorführfahrzeug, waren wir wahnsinnig erfolgreich, weil ja das sonst keiner gemacht hat. Und so ist das gegangen. Da waren wir dann recht erfolgreich und es ging auch gut und wir konnten auch gut Geld machen. Es lief dann auf eine Schiene. Wir haben ja dann ausgebaut bis auf die MAN 6x6, ne? Und es war dann also wirklich so, je größer die Autos, je reicher die Leute, weil du bist ja schon in der Fenster bei der Region von einem Einfamilienhaus an zu denken, wenn du dir so ein LKW aufbauen lässt. Also von der Größenordnung des Geldes her. Und je größer das Auto wird, desto nicht reicher, aber ja, reicher und desto anspruchsvoller werden die Kunden auch. Ja,
klar.
Und wir waren natürlich sehr erfolgreich, weil er war ein begnadeter Fahrzeugbauer. Ja, er hatte wahnsinnig gute Ideen und ich hatte die Reiseerfahrung. Jetzt triffst du da auf zwei Leute, die sich vollständig ergänzen. Ja, und da können, weißt du, du weißt ja, für einen richtigen Globetrotter du zählst ja eigentlich nicht, wenn du ein Hippie-Trail nach Indien gefahren bist und da im Ashram gelandet bist. Du zählst ja eigentlich nur, wenn du durch Afrika gefahren bist. Ja,
ja, mehrfach.
Und, mehrfach, genau. Und das hatte ich ja schon hinter mir. Und im Grunde genommen, diese ganzen Sachen, die man einfach dann erzählen kann, übers Wasserfiltern, über dieses, über jenes, über alles Mögliche, ja. Das hat natürlich, das zieht natürlich die Leute an, weil die merken, du hast eine Reiseerfahrung, die kommt aus dem Praktischen heraus und nicht aus der Theorie.
Klar.
Ja.
Ja.
Und als dann zum Ende ging, unser Mietvertrag für die Werkhalle lief dann ja aus und als es irgendwann mal zu Ende ging, war das ja so, wir hätten weitermachen können, dann hätten wir aber vergrößern müssen, hätten dann größere Halle Dings bauen müssen und hätten dann praktisch Angestellte richtig nehmen müssen und hätten vergrößern müssen. Und dann hat uns ein sehr guter Freund, auch aus der alten Land Rover-Szene, den kennen auch noch viele von früher, die ganzen alten Leute kennen ihn. Thomas Lüchen hieß der.
Ja.
Der ist früher immer mit seinem Hanomag zum Land Rover-Treffen gekommen. Da war er natürlich sehr verpönt, dass er mit dieser alten Hanomag-Schieße da zum Land Rover-Treffen gekommen ist. Und der hat uns dann sozusagen wieder auf den Boden zurückgeholt, hat er gesagt, warum macht ihr das denn überhaupt? Macht ihr das jetzt, um da euer Leben lang zu arbeiten und die Träume anderer Leute zu erfüllen? Ihr wollt doch selber reisen. Ihr wollt doch eure Träume erfüllen. Ihr habt einen völlig tollen, ausgebauten Truck vor eurer Haustür stehen. Ihr wollt doch nicht die Träume anderer Leute erfüllen. Ihr wollt doch eigene Träume erfüllen. Und da haben wir gesagt, ja, hast du eigentlich recht. Ja, das ist eigentlich, wollen wir das gar nicht. Wir wollen nicht größer werden und noch mehr und noch mehr und weiter. Nein, wir wollen eigentlich reisen. Und So, und dann war es einfach so, dass ich gesagt habe, okay, dann hauen wir einen Sack und dann gehen wir auf. Dann wollten wir die Firma verkaufen. Dann hatten wir einen Käufer, der hat da kalte Füße gekriegt. Das waren damals ja noch Zeiten mit Fax und so. Da hat der dann einfach alles abgestellt. Weißt du, da hast du den nicht mehr erreichen können. Wir waren schon beim Anwalt, der hat schon Vorvertrag gehabt und alles. Also, aber er hat kalte Füße gekriegt und wollte es dann nicht. Und dann, wir wollten die Firma verkaufen mit Aufträge. Wir hatten ja noch einen Auftrag angenommen, wollten da auch nur übergangsweise mit ihm zusammenarbeiten. Das hat dann alles nicht geklappt. Da mussten wir raus, da mussten wir nochmal extra eine Halle mieten, um diesen Auftrag praktisch fertig zu machen. Und dann während dieser Zeit, als dann wir schon gesagt haben, ja gut, dann wir nehmen jetzt einfach unser ganzes Erspartes, unser ganzes Geld und jetzt haben wir es halt nicht verkauft, ist ja auch gut, wir haben ja auch so gut Geld gemacht. Dann lösen wir das halt alles auf, zahlen die Steuern und fertig auf den Gewinn und ist er fertig, dann nehmen wir das Geld. Naja, und sind wir dann nach 3 Monaten gefragt worden von einem ehemaligen Mitarbeiter oder von einem Mitarbeiter, einem ehemaliger, aber der hat immer mit uns gearbeitet. Mensch, denkst du nicht, ich kann das übernehmen? Ja, und dann, ja, gut, klar, logisch. Dann hat er das praktisch übernommen und die Firma gibt es ja immer noch. Und wir waren dann sozusagen frei. Und wir sind ja in der Zeit, haben wir ja auch schon im LKW gewohnt, weil wir hatten ja nichts mehr, haben zwar eine Werkhalle gemietet, aber wir hatten ja keine Wohnung mehr und nichts, die hatten ja aufgelöst.
Ja.
Naja, und dann...
Erzählst du uns noch kurz den Namen der Firma, wie die jetzt heißt?
Die hieß damals Alustar, die heißt immer noch Alustar.
Okay, gut. sitzt die? Wo ist sie ansässig?
Die ist jetzt in Murg. Murg, da unten am Rhein, bei Freiburg irgendwo.
Ah, okay.
Gibt es immer noch. Also auf jeden Fall, und immer noch erfolgreich. Auf jeden Fall haben wir dann sozusagen ja unser ganzes Geld genommen und haben dann praktisch, wir hatten ganz viel Geld an der Börse angelegt. Dummerweise, wir sind am 1., wir haben aufgehört am 1. mit der alten Firma, am 1. Juli 2001 sind wir in LKW gezogen. Ja, und dann kam der 11. September. Und dann hatten wir plötzlich von unserem Aktiendepot war dann nur noch die Hälfte da. Ja. Das heißt, dann mussten wir nur den Auftrag fertig machen. Im Endeffekt sind wir erst im Herbst 2002 losgekommen. Aber auch nicht mit unserem LKW, sondern es kommt die nächste Geschichte. Auf jeden Fall wollten wir ursprünglich vom Kapital und den Zinsen leben. Hätten wir auch gekonnt, wenn uns nicht der 11. September dazwischen gekommen wäre. Aber jetzt hatten wir schon alles in den Sack gehauen und da haben wir natürlich gesagt, nö, jetzt ist schon alles, jetzt haben wir schon uns verändert, wir hätten ja eh raus müssen aus unserer Halle und fertig. Mhm. Und dass das mit dem anderen Käufer, der schon wo wir schon Pachtgrundstück hatten, um da eine Halle drauf zu bauen, wir hatten noch so ein ganz über einen Kunde, hatten wir auch ein Grundstück gekriegt auf Erbpacht, Basis, also super günstig alles und Halle drauf bauen und ja, aber das haben wir dann ja nicht mehr gemacht. Und und dann sind wir sozusagen, dann kam dazwischen, was dann dazwischen kam. Wir wollten ja eigentlich immer nach Indien, weil Thomas, mein Ex, der war früher in vielen Australien, auf den Malediven, in Sri Lanka, in Asien unterwegs. In Australien, Neuseeland und in Asien unterwegs. Und ich war ja in Afrika unterwegs. Und jetzt wollten wir eigentlich mit unserem LKW nach Indien. Weil keiner von uns wollte mit dem anderen aufkochen, was er vorher schon gemacht hat. Ich wollte nicht nach Afrika nehmen, weil er schon viel in Afrika unterwegs war. Und er wollte nicht mehr nach Australien. Also gegen Osten, gegen Indien. Gut, dann hatten wir einen Freund, der hatte auch einen Magirus und der hat einen Job gekriegt in Tansania Und dann hieß es, Mensch, das wäre so teuer, den LKW da runter zu verschiffen. Könnt ihr nicht jemand finden, ihr seid doch aus dieser Szene, die den LKW für uns runterfahren nach Tansania? Ja, haben wir natürlich rumgefragt. Damals war noch nicht so einfach. Da gab es kein WhatsApp, da gab es kein Facebook in dem Sinn, ja. Da musstest du wirklich mit, ich weiß gar nicht, ob es richtig schon E-Mail gab, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall
ja, war es nicht E-Mail so. Gab's schon.
Also du hast irgendwie eine Anzeige in der Zeitung geschaut. Ja, nee, wir hatten ein Anzeigen in der Zeitung geschaltet, das weiß ich noch. Auch für die Firma immer Werbeanzeigen, ja.
Ja, klar, das ist klar.
Na, auf jeden Fall, aber wir waren ja in der Szene und waren ja auch immer auf den ganzen Globetrotter-Treffen. Also wir haben da niemanden gefunden im Endeffekt, weil wer kann schon mal so einfach auf die Schnelle ein halbes Jahr weg, um einen LKW nach Tansania zu fahren. Und als wir da niemanden gefunden haben, hat er gesagt, naja, habe ich gesagt, musst du halt noch ein bisschen warten, bis wir alles aufgelöst haben. Wir müssen ja den einen Auftrag fertig machen, da ja der Käufer da abgesprungen ist. Wenn das alles fertig ist, dann können wir den LKW runterfahren. Und da habe ich natürlich gedacht, so wie ich bin, habe ich gedacht, das ist ein schneller Job. Dann war der, habe ich mir gedacht, weißt du, weil ich war ja diejenige, die in Afrika war. Und da habe ich mir gedacht, pass auf, er war ja noch nicht so in Afrika, außer da mal unsere kleinen Wüstentouren da nach Tunesien und so und Libyen. Er war ja nicht so in Afrika, er ist ja noch nie durch Afrika gefahren. Jetzt fahren wir durch Afrika, dann ist er befriedigt, weil er dann auch zu den Globetrottern gehört, die da mal durch Afrika gefahren sind. Ja. Und das ist ein schneller Job, in einem halben Jahr ist das erledigt und dann kommen wir zurück und fahren mit unserem LKW nach Indien. Ja. Ich setze den ersten Fuß auf afrikanischen Boden. Es war um mich geschehen. Ja. Und dann sind wir eine spezielle Route ja wieder gefahren, weil ich bin immer so der Navigator gewesen und wollte ja immer spezielle Sachen machen und ich wollte immer um den Tschadsee rumfahren. Das war immer so ein großer Traum, der Tschadsee, ja. Man stellt sich immer so viel vor und der Tschadsee, im Grunde genommen ist es eine Wasserpfütze mit ein paar Dünen drumherum. Ja.
Ja. In welchem Land?
Und in Tschad. Also ich heiße auch Tschadsee, also im Tschad.
Okay, also,
gut, und dann sind wir praktisch quer durchgefahren. Wir sind dann Algerien, Niger. Wir sind dann genau in dem Jahr unterwegs gewesen, 2003. Also wir waren vorher in Tunesien, 2-3 Monate. Dann sind wir nach Algerien. Es war genau in dem Jahr, wo die ganzen Touristen entführt worden sind. Und wir standen da am Anfang von der Gräberpiste, da in Illisi, und unser GPS war kaputt. Wir hatten so ein uraltes GPS mitgenommen. Und unser GPS war kaputt. Und da habe ich gesagt, du, ohne GPS fahre ich nicht die Gräberpiste. Weil Asphaltstraße und Straßen, die ausgebaut sind, Pisten, die ausgebaut sind, ist okay. Aber sobald du auf diese breiten Pisten kommst oder die dann nicht mehr so ausgebaut sind, weißt du, wie die frühere Tannisruf-Piste, die sich über 30, 40 Kilometer Breite erstreckt, da brauchst du schon eine gescheite Navigation. Also entweder du kannst gut mit dem Kompass umgehen, das war ja früher so, oder du hast eine gescheite Navigation. Ich meine, wir sind ja früher mit fotokopierten Karten gefahren und mit Maps, mit so handgezeichneten Karten, die andere Reisende gezeichnet haben. Weißt du, wo die Ders dann noch die Karten gezeichnet haben mit den Wassertonnen, wo die Öltonnen überall sind, wo du dann den Öltonnen nachfahren musstest, wo du immer mit dem Fernglas auf dem Land Rover steigen musstest und die nächste Öltonne suchen musstest, ja. Und dann Kompassgrad zu 140 Grad und dann bist du von einer Öltonne zur nächsten gefahren, wenn du sie hoffentlich gefunden hast. Wenn sie dann umgeweht war, dann musst du Glück haben, dass du sie dann gefunden hast. Auf jeden Fall habe ich gesagt, du, die fahren wir nicht. Die Gräberpiste, das ist mir zu riskant, das fahren wir nicht. Wir fahren jetzt ganz normal da über das Plateau, fahrt nun da runter über die Asphaltstraße. Und dann haben wir ein Glück gehabt, dann haben wir auf so einem Aussichtspunkt eine Italienerin kennengelernt. Und die hat uns ein bisschen, ich will mal sagen, so ein bisschen betuppert. Die war für einen italienischen Offroad-Club unterwegs und wollte für den italienischen Offroad-Club Touren erkunden. Die Touren gehen natürlich nicht auf der Asphaltstraße lang. Die Touren gehen eben kreuz und quer. Und die wollte so eine alte französische Militärpiste finden. Das hat sie uns natürlich nicht gesagt. Auf jeden Fall haben wir die dann getroffen und dann hat sie gesagt, ja, und jetzt ist ja schon spät Nachmittag und ob wir denn Lust hätten, sie kennt einen schönen Übernachtungsplatz, wir müssten hier nur so ein Stück über das Plateau da rausfahren und so. Und dann habe ich gedacht, naja, so ein Stück übers Plateau rausfahren, jetzt schauen wir mal, machen wir mal. Du, dann sind wir eine Piste da runtergefahren, über das, von dem Plateaufahrt nun runter im LKW. Steil, schmal, weil die Pisten sind ja alle nur für den Geländewagen gemacht. Ja. Serpentinen da durch diese Abbrüche, durch diese Steilabbrüche runter. Da habe ich zu Thomas gesagt, im Leben fahre ich diese Piste nicht wieder hoch. Ja, kann ich mental nicht. Ich fahre da nicht wieder hoch, auf keinen Fall. Ja, und darauf hat die gezählt. Als wir nämlich unten angekommen waren, hat sie dann gesagt, ja, weißt du was, wir sind da jetzt auf dem Plateau und ich suche jetzt diese alte Militärpiste. Ja, und mein lieber Ex, der war natürlich zu Feuer und Flamme. Ja, das war ja so ein Crazy Offroader, so nach dem Motto, nichts ist unmöglich. Ja. Das war genau ein gefundenes Fressen für ihn. Also die hat uns beide relativ schnell durchschaut. Ja, die hat gewusst, die Alte fährt dann nicht mehr hoch, die hat viel zu viel Angst, da wieder hochzufahren und er ist rasend da drauf, irgendwie was zu machen. Ja, und dann sind wir mit ihr da diese alte Militärpiste gefahren und dann ist ja ihr Auto auseinandergebrochen. Die hat einen Isuzu gefahren und der ist auseinandergebrochen, der Rahmen wie ein Keks, ja, in der Mitte durch. Ja. Und dann hat er in the middle of nowhere, weil da fährt ja auch keiner mehr, wenn nebendran eine Asphaltstraße ist, wer soll denn auf irgendwie einer alten Militärstraße, die schon seit Jahren nicht mehr gefahren ist, wer soll denn auf so einer Straße noch fahren? Und dann hat er in der Mitte von dieser Wüste da, war so eine Steinwüste, hat er dann mit Batterien. Und wir hatten für unseren Freund im LKW, der wollte gerne ein Schweißgerät haben bei sich unten in Tansania, hatten wir ein Schweißgerät dabei. Und da hat er mit den Batterien und dem Schweißgerät diesen Isuzu wieder zusammengeschweißt. In einem Tag oder in zwei Tagen. Und da konnten wir wieder weiterfahren. Der musste natürlich hin, und wir hatten auch so Eisenplatten dabei und so ein bisschen Material, da wir unsere Firma aufgelöst haben. Und dann haben wir gesagt, na gut, wir haben ja einen LKW, da können wir schon ein bisschen Material mitnehmen. Ja, das konnte er gut gebrauchen in Tansania. Und naja, und dann haben wir den da zusammengeschweißt, dann sind wir nach Janet gekommen und dann war natürlich, jetzt mussten wir den Rahmen richtig reparieren von diesem Isuzu, da war es natürlich schwierig. Dann haben wir irgendwo in der Wüste haben sie dann so einen Teeträger gefunden, so einen alten, dann haben sie den Teeträger da zerflext mit ihren Badelatschen und ihren Sonnenbrillen und dann ist dieser Isuzu da wieder zusammengeschweißt worden. Und dann hat die natürlich ihre ganzen geplanten Touren, wo sie sich schon verabredet hatte mit ihren ganzen einheimischen Führern, hat die ja alle verpasst. Weil das war ja nicht geplant, dass wir da so lange stecken bleiben und das Auto auseinanderbricht. Und dann hat die gesagt, ja, jetzt sind da meine ganzen Führer weg und ich kann die Touren nicht alleine fahren. Die wollte ins Tassili d'Algier fahren, also das ist ja auf der Seite zwischen Algerien und Libyen, aber auf der algerischen Seite. Und da kann er ja nicht alleine fahren, ob wir jetzt nicht Lust hätten mitzufahren. War ja gut, da Begleit-LKW, ne, ist ja immer gut. Und da wir ja kein GPS hatten, mussten wir immer sozusagen hinter ihrer Staublocke herfahren. Und dann haben wir super tolle Touren gemacht mit Erddurchquerungen, also mit den Touren da in diesen Felsschluchten von den Tassili. Also es war wirklich, wirklich super, super toll. Ja, und dann haben wir uns ja getrennt, weil sie ist dann ja wieder zurückgefahren nach Italien. Und wir sind dann im Niger irgendwann ja mal angekommen und im Niger kriegen wir dann plötzlich einen Brief oder einen Anruf, ich weiß gar nicht mehr was wir damals gemacht haben oder ein E-Mail oder so, ob es uns gut geht. Denn mittlerweile sind ja diese ganzen Touristen entführt worden und die haben uns natürlich alle gesucht. Aber ich meine, es gab ja keine Verbindungsmöglichkeiten. Es war schlecht irgendwie. Also man konnte uns auch nicht erreichen. Man konnte uns dann erst wieder, ja, wir sind im Niger, wir sind hier, sitzen hier in Agadez, wir sind fein, wir sind da durchgekommen. Ja, und dann sind wir um den Tschad herum und dann sind wir da weiter. Dann hat der Darfur-Konflikt angefangen. Dann war unser...
Wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen.
Ja, gut, ich kann da 100% erzählen. Gut, also auf jeden Fall lasse ich da zu Ende erzählen. Dann sind wir, wollten wir in Sudan, dann ist der Darfur-Konflikt ausgebrochen, dann haben Sudan und Tschad die Grenzen geschlossen, dann hätten wir nicht mehr fahren können. Wir hatten zwar ein Sudan-Visum schon im Pass. Und dann haben wir gesagt, nee, wir fahren jetzt los. 1500 Kilometer bis zur Grenze. Und irgendwann ein paar hundert Kilometer vor der Grenze haben gesagt, du, ich riskiere das jetzt nicht, dass die uns da im Sudan jetzt zurückschicken. Da steht ja 3 Monate. Jetzt suchen wir mal einen Kugelschreiber, der so ähnlich ausschaut wie der, wo sie da die 3 Monate reingeschrieben haben. Da schreiben wir jetzt 8 Monate rein. Ja, und dann habe ich aus der 3 eine schöne 8 gemacht. Und im Sudan hat sich keine Sau dafür interessiert, wie alt dieses Visum war. Ja, dann sind wir schön durch den Sudan, Äthiopien, in Tansania angekommen. Dann waren wir in Tansania und dann ging es natürlich los. Ah, jetzt haben wir unseren Rucksack gepackt, wollten eigentlich mit Backpack nach Madagaskar und ich, scheiß Backpack. Also ich bin eigentlich viel zu alt und ich habe überhaupt keine Lust auf Rucksackreisen. Nee, also es ist viel zu heiß und wir sind viel zu faul und will ich eigentlich nicht. Ja, und dann haben wir den Toyota gekauft. Den haben wir dann damals gekauft, 2003. Das ist ja ein Toyota HJ60, ist ja auch ein relativ altes, Baujahr 88. Den haben wir dann gekauft.
In Orange,
und haben
gedacht, ne? Das ist ja dein Auto heute noch?
Ja, der war war weiß. Der war damals weiß, so, ja, jetzt
anders, ist er anders mal, okay.
Der war ganz ein normaler Stationwagen Toyota, ganz normales Auto. Und dann haben wir den gekauft und da haben wir gesagt, naja, jetzt fahren wir noch ein bisschen hier rum, ein halbes Jahr. Dann haben wir so ein bisschen was gesehen von Afrika und dann fliegen wir zurück. Und dann fahren wir nach Indien. Aus diesem halben Jahr wurden dann wieder 1 oder 1,5 Jahre. Also was für ein halbes Jahr geplant war, vor jetzt 23 Jahren, fahre ich immer nur rum. Nach 23 Jahren. Wir haben natürlich gesagt, kaufen wir so ein altes, billiges Auto, weißt du? Wo man nur so ein altes Klapperauto, wo man nur ein halbes Jahr damit rumfährt. Ja, mit dieser alten Klapperschieße fahre ich immer nur rum. That's it.
Wahnsinn.
That's
Wahnsinn.
The story.
Wahnsinn.
Vom Land Rover zum Land Cruiser, sozusagen.
Ja, dann machen wir jetzt mal so einen kleinen Sprung, ne? Damit wir, weil das ist ja das auch, weil ich glaube, auch viele Leute kennen dich ja, also weltweit auf deiner aktuellen Situation der letzten Jahre, wo du mit diesem Auto, jetzt mittlerweile orange, wenn du sagst, vorher war es weiß, irgendwann hast du es dann mal lackiert. Und ich sag, habe ich ja am Anfang schon gesagt, du bist schon so durchaus YouTube-mäßig bekannt, ne? Das, weil du da ein paar Sachen gemacht hast. Und ich muss einfach danach fragen, wie ist es eigentlich dazu gekommen, von diesem besagten YouTube-Video, wo wirklich 2,5 Millionen Mal geklickt worden ist? Das muss ja dann vor 3, 4 Jahren gewesen sein, oder?
Das war kurz nach meinem Unfall in Uganda. Das war 2000, wann war das jetzt? Das müsste 21 bin ich los, ja, 22 war das dann, ja.
Den Unfall, in welchem Land war das genau?
Das war in Uganda. Ich war in Kenia, war natürlich wie immer, wie ich so bin, 3-Monats-Visum, bin auf letzten Tag, musste auf letzten Tag raus und ich war krank. Ich hatte irgendwie eine Virusinfektion und ich war eigentlich total beschissen krank. Ich musste aber raus und bin dann nach Uganda und Kenia-Uganda war ein Hauptgrenzübergang. War eine total beschissene Grenze, eigentlich sehr langwierig, hat viel gedauert und ich konnte eigentlich nicht gut, weil ich einfach so fertig war, krank war halt mit Fieber und allem. Und dann, es war aber eine Virusinfektion, es war kein Corona, war einfach nur so eine Art Virusinfektion. Ich war dann nur beim Arzt und naja, auf jeden Fall, ich war schon sehr spät dran, weil alles so lange gedauert hat. Die hatten mich dann noch aufgehalten, weil ich war vor 5 Jahre davor ja schon mal in, oder 3 Jahre oder 5 Jahre davor, schon mal in Uganda.
Ja.
Wir müssen nur den Sprung machen, dass wie ich und mein zweiter Ex uns getrennt haben, hatten wir 3 Autos auf 3 Kontinenten. Wir hatten ja unseren Truck in Europa, der nie nach Indien gekommen ist. Wir hatten einen anderen Land Cruiser in Australien, weil dann kam natürlich Arbeit in Australien dazwischen. Brauchten wir aber in Australien auch ein Auto, deswegen haben wir da auch wieder einen Land Cruiser gekauft. Und wir hatten den afrikanischen Land Cruiser. Und als wir uns getrennt haben, da war für mich klar, ich will in Afrika weitermachen.
Ja.
Und deswegen habe ich das afrikanische Auto behalten. Er hat den Truck behalten und den australischen nochmal verkauft. Also jetzt bin ich praktisch seit 2016, ich habe auch eine längere Zeit gebraucht, bis ich mich dann getraut habe, selber mit dem Auto zu fahren, weil ich war immer noch Beifahrer, bis ich mir dann selber getraut habe, mit dem Auto zu fahren, mit dem Geländewagen zu fahren. Und jetzt seitdem bin ich ja alleine unterwegs. Und ich war also schon mal 2017 in Uganda, das ist die Jahreszahl 2017 jetzt im Sinn gehabt. Und da habe ich das Auto eingeführt, offiziell, kriegst du ja immer so ein temporary Import Permit. Und bei der Ausreise hat das irgendwie, ist es irgendwie verschwunden, dieser Zettel. Ja, und wenn du über eine kleine Grenze gehst, die nicht computerisiert ist, dann ist es vielleicht dann, verschwindet es in irgendeinem Schrank. Und wie ich dann wiederkam, 2022, haben die mich nicht reingelassen, weil ich gesperrt war, weil angeblich das Auto 5 Jahre lang illegal im Land war. Ja, in dem Computer war ich erfasst, aber Auto immer nur im Land. Und bis das dann geklärt war, auf jeden Fall war ich total fertig. Und dann wollte ich mal eben kurz von der Straße runterfahren, um, ich hatte mich eigentlich mit Freunden verabredet auf dem Campingplatz und wollte eben mal von der Straße runterfahren und wollte nach dem nächstgelegenen Campingplatz schauen, weil ich war so müde und konnte einfach nicht mehr fahren. Ja. Und bin dann von dieser Straße runter und habe mich verschätzt. Das war einfach eine Sekunde zu spät, diese Überlegung. Und es war so ein steiler Abgang, so ein steiler Abbruch von der Asphaltstraße, dass ich dann mit dem Auto umgekippt bin und auch noch in die Wasserpfütze reingekippt bin.
Ja. Eine riesige.
Ja, und da war das Auto natürlich für mich im Grunde genommen total Schaden. Die haben auch das Auto noch mehr kaputt gemacht, als sie natürlich dann versucht haben, gegen diesen sehr steilen Anstieg, wo ich da runtergekippt bin, das wieder hochzuziehen. Ja, da haben sie mir fast das Dach abgerissen. Und aus dem Grunde war für mich war das Auto total Schaden. Ich habe da wieder Glück gehabt, das Auto ist wieder zusammengeflickt worden. Und in dieser Zeit hat mich die Katrin heißt die von Peace, Love and Om, damals immer so Vanlover, wenn du weißt du, People, die so Vanlife gemacht haben, interviewt haben. Ja. Und die hatte sich schon eine sehr gute Basis aufgebaut. Die hatte ja ein riesen Publikum schon und die war schon sehr bekannt. Und die hat damals interviewt eine in Tansania, diese Stefanie, die da mit die diesen Maasai geheiratet hat, in Tansania lebt. Und ich sollte ja ursprünglich auch in Tansania sein, aber ich war dann ja schon in Uganda. Und sie ist deshalb auch nach Uganda gekommen, weil die dort auch ein Projekt betreuen in Uganda. Betreut da irgendwie eine Schule oder sowas, wo sie auch von ihren Einnahmen Spenden hingehen. Und deswegen ist die dann nach Uganda gekommen und hat mich sozusagen in Uganda interviewt. So ist das zustande gekommen. Also die hat mich angesprochen und hat dann gefragt, ob wir ein Interview machen können. So hat die mich gefunden. Ja. Ich bin noch nie auf jemanden zugegangen. Meistens kommen die Leute auf mich zu. Also bin jetzt auch gerade wieder in 3 Frauenzeitschriften, haben da Leute einen Artikel geschrieben. Die Leute finden mich irgendwie und dann fragen sie, können wir das machen, Video machen oder das machen. Ja, das, ja. Genau. Für mich ist das Publicity, that's it. Ja, aber ich verdiene doch nichts, aber ist alles gut.
Aber das macht dich ja auch letztendlich aus, ne, dass du so in verschiedenen Medien ständig, aber oft unterwegs bist. Das ist ja ganz klasse, ne? Also Zeitung, Print, dann hast du einen tollen Instagram-Kanal, muss ich ja sagen. Bei YouTube andauernd, du machst die Sachen ja auch selber, also du filmst dich, du berichtest dort. Du hast dann auch eine relativ große WhatsApp-Community, würde ich jetzt mal schätzen, weil ich bin auch immer mal wieder in verschiedenen Informationskreisen. Ich bewundere dich wirklich. Toll.
Ich habe ja vor Jahren mit einer Freundin zusammen auf Facebook eine Gruppe gegründet für Leute, die für Afrika Oberländer. Und zwar eine deutschsprachige Gruppe. Es gab ja viel, zwei oder drei englischsprachige Gruppen, aber Englisch war damals, weißt du, manche Leute, die reisen, Deutsche können nicht unbedingt so gut Englisch. Und da war einfach der Bedarf nach einer deutschsprachigen Gruppe. Und da habe ich praktisch mit einer Freundin zusammen eine deutschsprachige Facebook-Gruppe gegründet. Und das hat sich mittlerweile ausgeweitet, weil natürlich jetzt auch alles über die WhatsApp-Gruppen geht. Und jetzt haben wir praktisch, wir haben diese deutschsprachige Facebook-Gruppe für Afrika. Wir haben eine deutschsprachige Gruppe für die ganzen Leute, die jetzt die Westroute runterkommen, weil das ist ja jetzt die gängige Route, wie die Leute von Deutschland nach Südafrika fahren, ist ja die Westroute. Ja. Dann haben wir eine WhatsApp-Gruppe für praktisch den Rest, für südliche Afrika und östliche Afrika und haben jetzt, da ja die Ostroute jetzt geschlossen ist, nachdem dann ja Sudan komplett zu ist und Ägypten auch zu ist, haben wir jetzt eine Gruppe für den Mittleren Osten. Die ist natürlich im Moment sehr aktiv, ja, weil natürlich jetzt irgendwie alle Leute hin und her springen müssen zwischen Irak und Oman und UAE und alle müssen sie irgendwo anders hin. Und die, dann habe ich, also jetzt wie gesagt, die Westafrika, die, also die ganze Afrika und die Middle East, weil natürlich, wenn die Ostroute zu, wie die dann zugegangen ist, die ja alle von Mombasa nach auf die arabische Halbinsel verschifft haben. Und so haben wir praktisch die ganze arabische Halbinsel mitgenommen, bis du praktisch in Türkei, also über Jordanien und Türkei, bis du wieder in Deutschland angekommen bist. Und diese Middle East-Gruppe, die ist mittlerweile international, die ist also englischsprachig, weil einfach viel mehr Leute, da sind viele Leute reingekommen. Es gab keine richtige Middle East-Gruppe damals und da sind ganz viele Leute reingekommen, die halt nur englischsprachig waren. Da haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir es englischsprachig, dann ist es international. Die meisten können ja jetzt Englisch.
Ja, du vor allen Dingen auch, muss ich ja sagen. Richtig klasse. Und kommen wir mal zu dem heutigen. Wo bist du denn jetzt und hier? Genau, also du bist auch bei einer Freundin, hast du vorhin gesagt am Anfang?
Ja, ich bin auf der Farm, aber ich ja gesagt habe, bin auf der Farm in den Bergen. Das ist hier der Magobas-Klof. Das ist so, du musst dir vorstellen, wenn du von der afrikanischen Küste kommst, dann springst du immer über mehrere Ebenen, bis du sozusagen nach oben kommst auf das afrikanische Plateau. Das afrikanische Plateau, wo dann die Hauptstadt liegt, da Pretoria und Johannesburg, liegt das so auf 1100 Meter Höhe. Du musst aber sozusagen über zwei Bergrücken oder über zwei Sprünge springen. Und jetzt bin ich sozusagen hinter dem ersten. Also ich bin ja jetzt vorher im Krügerpark lange gewesen, über einen Monat. Der liegt auf 600 Meter, das nennt man dann Lowveld, also das ist schon Tiefland, wo dann auch im Grunde genommen viele Nationalparks sind, weil das eignet sich nicht mehr so viel für Landwirtschaft wegen Zitzefliegen und dem Ganzen. Also man kommt praktisch dann von dem Tiefland, jetzt über die zweite Stufe, in der ich jetzt bin, in den Bergen, fährt man dann hoch auf das afrikanische Plateau. Und da bin ich jetzt praktisch in den Bergen, das ist auf einer Farm bei einer Freundin und das ist nett, das sind alles schöne Wälder hier. Wie gesagt, hier ist so ein kleiner Künstlerort, da gibt es viele Deutsche. Es ist recht nett. Es ist kühler, also es ist auch jetzt in der Nacht nur noch, was weiß ich, 13, 14 Grad, das kommt uns ja schon sehr kalt vor. Im Moment ist nur viel Regen. Wir haben ja eine große, die Südafrika hat ja Riesenüberschwemmungen gehabt, dieses Jahr mit einer der größten seit mehreren Jahren. Das war Wahnsinn. Ich bin ja auch festgesteckt in einem Örtchen, wo beide Ausfallstraßen, eine Brücke war kaputt und eine Ausfallstraße war komplett, also war auch eine Brücke, also komplett weggeschwemmt. Und war ich 3 Tage fest, musste ich warten, bis die eine Brücke, wo ich raus wollte, bis die so weit repariert war, dass man nur noch einspurig rausfahren konnte. Und die andere Asphaltstraße, die war ja Mitte Januar. Die andere Asphaltstraße ist immer noch nicht repariert. Also muss mittlerweile einen großen Umweg fahren.
Ja,
also.
Ja, da also dann nochmal ganz gut zu deinem Land Cruiser, der ja immer noch fährt und der auch sehr gemütlich eingerichtet ist. Du, auch dazu, Leute, gibt es ein Video, wo Lilly das alles mal im Detail beschreibt, wo sie einen Laptop hat, wo sie darauf achtet, dass das nicht wegkommt. Und das ist natürlich auch mal ab und zu, kommt schon mal vor, dass man vielleicht auch, dass auch eingebrochen wird ins Auto. Aber auch die ganzen Sachen hat Lilly gemeistert. Ich bin wirklich ein echter Fan von dir. Schau dir das immer mal wieder an, was du da so gemacht hast in den Jahren. Es sind ja wirklich Sachen dabei, die sind schon wirklich sehr lange dabei. Und ich finde es auch ganz klasse, dass du diese ganzen Gruppen betreibst, dadurch auch ein riesiges Netzwerk ja wohl hast. Mal höre ich dich, wenn ich mit dir spreche, bist du auf dem Campingplatz, dann bist du wieder auf irgendeiner Farm, dann bist du vielleicht in einem Städtchen. Du kennst also da sehr viele Leute, schläfst also nicht wirklich jeden Tag im Auto, aber du kannst auch monatelang in deinem Land Cruiser wohnen.
Doch. Fantastisch. Doch. Ich schlaf jeden Tag im Auto. Ich schlafe nirgends woanders. Das ist mein Zuhause. My home is my castle. Nein. Das kann ich. Die Nächte, wo ich jetzt in diesen 5 Jahren, jetzt bin ich ja über 4,5 Jahre unterwegs, die Nächte, die kann ich nur an einer Hand abzählen, wo ich nicht in meinem Toyota fahre. Selbst wie das Auto beschlagnahmt war, wo nach dem Unfall, da wird ja immer das Auto beschlagnahmt, ne? Weil da kann es sein, dass ein Unfallbeteiligter ist, der sich nachher noch meldet, dass wenn dir das Auto umgefallen ist, kann er auf einen draufgefallen sein, der dann in dieser Pütze ertrunken ist und den haben sie erst dann später rausgefischt oder sowas, ja? Also dein Auto wird grundsätzlich beschlagnahmt. Selbst wie das Auto beschlagnahmt worden ist, habe ich auf der Polizeistation in diesem Wrack habe ich eine Plane drüber gemacht, mit dem schiefen Dach, habe ich in dem Wrack im Prinzip mit allen Scheiben kaputt mit dieser Plane drüber in meinem Auto geschlafen. Ich hätte nie das Auto auf dieser Polizeistation allein gelassen. Es wäre leer gewesen hinterher. Mhm. Ja, niemals, nicht. Nee, ich schlafe immer im Auto. Immer.
Also dann habe ich das falsch interpretiert, weil ich dachte, wenn du auf der Farm bist oder bei Freunden, dann schläfst du bei denen zu Hause. Aber hast du jetzt aufgeklärt? Hast du mich eines Besseren belehrt? Finde ich in Ordnung, finde ich auch ganz fantastisch. Das Auto ist hyper gemütlich. Also Leute, guckt euch da mal bei YouTube diese entsprechenden Videos an, wo Lilly das alles ganz genau erklärt. Immer wieder an ganz fantastischen Plätzen auch. Ne? Also du bist nicht nur eine Expertin, sondern du machst uns auch wirklich Appetit auf Afrika. Finde ich ganz klasse. Wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Ich fand es richtig toll und richtig spannend, wie du auch dein Leben so komplett erklärt hast. Auch diese Linie über die Fahrzeuge, ne, ist ja dann für meine Hörer auch ganz was Spezielles. Ne? Die wollen ja dann auch ein bisschen was über die Fahrzeuge und so weiter hören, dass du selbst Exmos, heißen sie ja, ausgebaut hast oder gebaut und verkauft hast mit deinem damaligen Mann. Einfach, oder Freund, wie auch immer, einfach spitze. Ganz toll. Es hat wirklich toll geklappt heute.
Also jetzt muss ich ja sagen, ich mache nichts mehr im Auto. Ne? Ich lasse immer alles machen. Ich werde gleich noch meinen Facebook-Beitrag posten. Heute hat mir ja der Hugo, der Sohn von der Karin, mein Dach wieder abgedichtet, weil mein Dach ist ziemlich undicht geworden. Ich habe oben so eine Klappe drin, die ist ziemlich undicht geworden. Da hat es mir immer aufs Bett getropft, weil es hat ja zu viel geregnet. Jetzt hat er heute mein Dach abgedichtet und dann mit Zickerflex, weißt du, ich bin ja ein Mädchen. Ich mag ja keine schwarzen Finger haben. Ja. Also ich mache nichts am Auto selber. Ich kann zwar einen Reifen wechseln, das kann ich schon, aber eigentlich lasse ich immer alles reparieren und da muss man auch das Vertrauen muss man auch aufbringen und man muss auch akzeptieren, dass viele Fehler gemacht werden, aber trotzdem mein Auto fährt immer noch. Nach einem halben Jahr sind jetzt 23 Jahre geworden.
Klasse, ganz klasse. Ich bedanke mich bei dir. Ja, wirklich. Wir werden uns noch das eine oder andere Mal noch sprechen, mit Sicherheit. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend heute. Weiterhin allzeit gute Fahrt.
Bitte? Danke. Ich wollte sagen, vielleicht musst du noch eine Fortsetzung machen.
Jetzt haben wir mal so richtig schönen Abriss gemacht über dein gesamtes Leben, also Reiseleben dann letztendlich natürlich auch. Wir können gerne noch mal tiefer eintauchen über ganz speziellere Dinge. Ne? Das biete ich natürlich jedem hier immer mal wieder an. Vor allem im Nachgespräch sage ich, also wenn da sich mal was Grundlegendes ändert, können wir gerne einen weiteren Teil aufnehmen. Wäre ich sofort mit dabei.
Okay, gut. Ja, du musst da unter deinem Podcast schreiben, was die Leute, ob die vielleicht noch Fragen haben, was die alles wissen möchten. Dann kann man mit sowas auch nochmal weiter.
Du kannst mich gerne medientechnisch beraten. Also du bist ja auch da, totaler Experte.
Ja, klar, die Leute haben ja Fragen. Es ist ja vieles nicht beantwortet worden. Ja, viele haben ja Fragen. Das kann man dann ja meinetwegen da so ein Q&A oder sowas machen, wenn man will. Ja, also Grundsätzlich.
Ja. Genau, auf jeden Fall. Leute, ihr habt gehört, schreibt mir, wenn ihr weiteres wissen wollt. Ihr kennt ja meine E-Mail-Adresse. Die kommt dann auf jeden Fall noch im Auto. Vielen Dank, Lilly.
Gut.
Ich wünsche dir einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke dir. Danke dir, war schön.
So, ihr Weltenbummler, Afrikaträumer und Fans vom Leben auf eigenen vier Rädern da draußen. Das war's mal wieder für heute. Ich bin immer noch ein bisschen sprachlos. Oh, die Frau, die seit über 23 Jahren in ihrem Toyota lebt, die drei Kontinente und jede Menge Lebens- und Reiseerfahrung im Gepäck hat und die trotzdem sagt, sie fährt einfach weiter. Denn das ist ihr Lebensentwurf. Was mich dabei besonders fasziniert hat, Willi hat nie einen großen Plan gehabt. Sie hatte immer nur den nächsten Schritt im Fokus. Erst Marokko, dann Sahara, dann 3 Jahre quer durch Afrika, dann Firmengründung, dann Johannesburg, dann nochmal Afrika und irgendwann einen billigen Klapperwagen für ein halbes Jahr, der sie jetzt seit über 2 Jahrzehnten begleitet. Ja, und das ist die Art von Entschlossenheit, die ich auch in meiner Beratungsarbeit immer wieder predige. Nicht auf den perfekten Moment warten, sondern einfach losfahren, einfach was losmachen, wie auch immer. Lilly lebt das konsequenter als irgendjemand, den ich sonst so kenne. Wer Lilly in ihren Abenteuern folgen möchte, der findet sie auf YouTube als Lilly2Go und außerdem auf Instagram. Und wer selbst mit dem Auto durch Afrika fahren möchte oder Informationen über Routen, Grenzen und den Mittleren Osten braucht, ihre deutschsprachigen Facebook- und WhatsApp-Gruppen für Afrika-Overländer sind absolut empfehlenswert. Links wie immer in den Shownotes. Und übrigens, Lilly hat vorgeschlagen, dass wir gerne weitermachen können mit euren Fragen. Wenn ihr also wissen wollt, wie man einen Reifen in der Sahara, in der Savanne wechselt, wie auch immer, was man wirklich braucht für sein Leben im Auto und wie Mann oder Frau es in meinen Podcast schafft, schreibt mir eure Fragen an hallo@lendiundleute.com und wir machen vielleicht noch eine zweite Runde mit Lilly. Den Podcast findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Amazon Music. Mehr über mich, die Landratte und alle bisherigen Folgen findet ihr auf www.lendiundleute.com sowie bei Insta, Facebook und LinkedIn. Jetzt wünsche ich euch allzeit gute Fahrt. In meiner Hand bald Luft und dann eine Frenzier. Und viele von euch wissen, dass einem auch die billigste alte Klapperkiste ans Herz wachsen kann. Vielen Dank, dass ihr wieder mit uns am Laberfeuer gesessen habt. Und es würde mich sehr freuen, wenn wir uns in 14 Tagen wieder hören und allzeit bei Insta und Co. wiedersehen. Bis dahin, eure Landratte.